The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und kraftvoll in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 17. November.
Freunde, glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Damit gewinnen wir vielleicht Zustimmung bei jungen Gruppen. Aber damit gewinnen wir mit Sicherheit keine. Ja, liebe Freunde, ich bin ja bereit, diese Auseinandersetzung auszutragen. Aber ich muss doch dafür sorgen, dass wir strukturell in der Bundesrepublik Deutschland mehrheitsfähig bleiben.
Friedrich Merz, Bundeskanzler, CDU-Chef und am Wochenende ein Mann, der auf dem Deutschlandtag der Jungen Union die aufmüpfige Parteijugend mal so richtig auf den Pott setzen wollte. Wie ein Lehrer aus den 60er Jahren, aus der Schulklamotte, die Lümmel von der ersten Bank.
Straub 6, Niednagel natürlich 6. Das ist eine Arbeit, die jeder Beschreibung stoppt. Die Arbeit wird wiederholt. Jawohl, wiederholt. Wer nicht hören will, muss fühlen.
Aber die Junge Union ist keine Schulklasse, sondern, tja, ein wichtiger politischer Spieler. Zumal sie ja mit 18 Abgeordneten im Bundestag die Merz-Mehrheit kaputt machen kann. Denn 12 von diesen 18 Abgeordneten, die braucht er. Sonst hat er keine Mehrheit und damit auch kein Rentengesetz. Der Streit um die Rente ist also keine verhauene Klassenarbeit, sondern eine Grundsatzfrage im Wert von 120 Milliarden Euro. So viel kostet nämlich der Zusatz, den die SPD in dem Rentenpaket jetzt drin haben möchte. Das Kabinett hat dummerweise auch schon zugestimmt. Das Rentenniveau von heute 48%. 48 von was? Von einem rechnerischen Durchschnittsrentner soll demnach nicht nur bis 2031 gesichert werden, wie es im Koalitionsvertrag steht, sondern die Haltelinie soll darüber hinaus gestützt werden. Tja, und das bringt diese 18 Unionsbundestagsabgeordneten der jungen Gruppe, so nennen die sich, mächtig auf die Palme. Sie drohen jetzt, das Gesetz bei der Abstimmung einfach durchfallen zu lassen. In einem kleinen Film zum Auftakt sprach der JU-Chef auf seinem Deutschlandtag eine Warnung aus.
Reformen schon wieder vertagen, unsere Zukunft unmöglich machen. Eines muss klar sein, wir zahlen diese Rechnung nicht mehr.
Merz zeigte sich über die Rebellen nahezu erbost beim Deutschlandtag im schönen Europapark Rust und verwies auf eine ja ohnehin geplante Rentenreform, die allerdings noch gar kein Datum hat.
Wir haben uns verabredet, die gesamte Altersversorgung der Bundesrepublik Deutschland auf ein neues Fundament zu stellen. Und ich möchte Sie herzlich bitten und euch herzlich bitten, nehmt an dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss doch die Botschaft an die Bevölkerung sein.
Und in der abschließenden Fragerunde betonte der Kanzler nochmals die eigene Entschlossenheit.
Und deswegen sage ich ja, ich werde mit gutem Gewissen diesem Rentenpaket zustimmen, wenn wir es im Deutschen Bundestag zur Abstimmung vorliegen haben.
Applaus bekam Merz dafür kaum im Vergleich zu Markus Söder. Der Besucher aus Bayern zeigte nämlich, wie man mit Charme und Chuzpe das Publikum einnehmen kann. Söder packte die Jugend ganz anders an. Nicht wie ein Oberlehrer, sondern wie ein Kumpel. Den Junge Union-Chef, den Johannes Winkel, sprach er direkt an und machte ihm ein Söder-typisches Kompliment.
Wobei, Johannes, eins will ich dir sagen, was mich beeindruckt hat. Ich habe dich bei Maybrit Illner gesehen. Ich habe dich und den JUSO-Vorsitzenden erlebt. Und Leute, es war so ein Unterschied zwischen dir und dem JUSO-Vorsitzenden. Das war wie Real Madrid gegen Slavia Prag. Sorry, das musst du einfach mal sagen. Das war echt, echt klasse Geschichte.
Gute Laune als politische Linie. Da nahm es ihm dann auch keiner übel, dass er beim Thema Rente sich ja weitgehend hinter den Kanzler stellte. Söder lobte die rebellische Jugend und betonte, man müsse noch mal mit der SPD reden, was auch immer dieses Versprechen wert ist.
Ich finde, ihr habt schon gute Argumente. Und man muss diese Argumente auch wägen. Man muss sie auch beachten. Und wir müssen darüber auch mit der SPD reden. Also so ein reines SPD-Basta von der Seite geht auch einfach nicht über Reform. Es geht einfach nicht über lockere Reform.
Aber am Ende war er, der große Verfechter ja der Mütterrente, auch wieder eine neue Sozialleistung, für die niemand eingezahlt hat, war dieser Verfechter der Mütterrente, Markus Söder, dann eben doch voll auf der Linie von Merz.
Ich bitte um Verständnis, ich falle Friedrich Merz definitiv und auch Jens Spahn nicht in den Rücken. Friedrich Merz muss auch eine Koalition zusammenhalten und das lasst uns das einfach nur im Hinterkopf haben.
Man konnte sehen, Merz ist der Kanzler, aber Söder ist der Kommunikator. Am Abend meldete sich der Kanzler nochmal im Bericht aus Berlin zu Wort. Offenbar wollte er Reputationsschäden vermeiden. Die Botschaft, solche schwierigen Tage gehören dazu.
Hat Sie das erschrocken, was gestern passiert ist auf dem Deutschlandtag?
Nein, ich war darauf vorbereitet. Ich hatte die Diskussion ja im Vorfeld erlebt. Ich habe ja auch mir berichten lassen, was in den Stunden zuvor auf dem Deutschlandtag diskutiert worden ist. Und nochmal, ich habe ja große Teile auch mit lang anhaltendem Beifall dort gesagt. Das ist nun in der Berichterstattung ein Stück weit zu kurz gekommen. Das kann ich verstehen, kein Vorwurf. Die Themen, die wir da haben, sind nun mal schwierig und wir müssen auch durch schwierige Situationen durch.
Fakt ist aber auch, ein Bundeskanzler Merz hat eigentlich gar keine andere Wahl, als dieses Rentenpaket jetzt durchzudrücken. Als Begründung reicht ein Blick auf die Zahlen. Über ein Drittel der heute über 60-Jährigen in Deutschland haben im Februar die Union und damit ihn gewählt. Ausgerechnet den jetzt, den aus ihrer Sicht verdienten Lebensabend zu vermiesen, weil er die Rentenerhöhung der SPD verweigert, das wäre für Merz nicht so klug. So richtig er ja insgeheim die Argumente der Rentenrebellen findet, die Sache ist für ihn komplizierter und zwar wie folgt. Rentenkürzung wäre sachlich geboten, denn das System funktioniert ja heute schon nur noch mit Schulden und mit Steuern. Aber schon die verweigerte Erhöhung ist brandgefährlich. Die Wähler in Deutschland sind keine junge Gruppe. Das heißt, die ökonomische Rationalität passt überhaupt nicht zur politischen Rationalität. Tja, und wie überbrückt man diese Kluft am besten? Naja, am besten eben mit Charme, mit Güte, mit Nachsicht. Merz hat das Gegenteil getan. Er war nicht charmant, er war schroff. So macht man sich keine Freunde. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, spricht mit unserer Pionier-Chefreporterin Politik, mit Carina Mössbauer, über die Rede des Kanzlers und seine Eindrücke.
Wir hatten natürlich ehrlicherweise schon auf anderes gehofft, insofern, als dass er ja vor kurzem noch gesagt hat, ich sehe den Punkt und ich werde mich persönlich drum kümmern.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, weiß, was in dieser Woche an der Wall Street ansteht. Und außerdem erfahren wir, woher die Crème de la Crème der Käsewelt kommt. Naja, und dann feiern wir noch einen wichtigen musikalischen Moment des Rocket Man, Elton John. Johannes Winkel ist der Mann der Stunde heute am Montagmorgen. Als Mitglied der jungen Gruppe, also der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und als Chef der Jungen Union mit ihren immerhin doch rund 90.000 Mitgliedern, hat er am Wochenende die Agenda des Landes bestimmt. Auf dem Deutschlandtag hat er nämlich den Unmut über das geplante Rentenpaket der Regierung zum Thema gemacht. Und zwar laut und deutlich. Und damit hat er auch die Interessen der Jungen insgesamt öffentlichkeitswirksam inszeniert. Der Mann ist 34 Jahre alt, er ist Jurist, er kommt aus dem Kreis Siegen in Nordrhein-Westfalen. Und nach dem Deutschlandtag, und zwar direkt vor Ort im Europapark Rust, hat er unserer Pionier-Chefreporterin Carina Mössbauer Rede und Antwort gestanden. Und noch ein Hinweis für Feinschmecker. Dieses Interview mit Herrn Winkel wurde vor dem Interview von Friedrich Merz mit der ARD aufgezeichnet.
Guten Tag, Herr Winkel.
Guten Tag, Frau Mössbauer.
Herr Winkel, der Kanzler war am Samstag bei Ihnen auf dem Deutschlandtag zu Besuch. Man hat mehrfach von Ihnen, aber auch von den Delegierten immer wieder gehört, die Junge Union, das waren die Unterstützer der ersten Stunde von Friedrich Merz. Viele haben ihn dreimal gewählt zum Vorsitzenden ab 2018. Und mehrfach fiel dieser Satz, Wir haben Friedrich Merz immer unterstützt. Er konnte sich immer auf uns verlassen. Jetzt verlassen wir uns auf Friedrich Merz. Ganz offenbar können Sie sich nicht auf Friedrich Merz verlassen. Wie enttäuscht sind Sie vom Kanzler?
Naja, zunächst hat der Kanzler gesagt, auf die Frage, die ihm von einer Delegierten gestellt worden ist, was spricht denn eigentlich für die 120 Milliarden Euro Folgekosten, die ja über den Koalitionsvertrag hinausgehen? Da hat der ganze Kanzler darauf geantwortet, gar nichts.
Ich will Ihnen die Antwort gerne sagen. Gar nichts spricht dafür. So, und genau deshalb werden wir in der Koalition darüber sprechen, wie wir das abwenden.
Und das finde ich erstmal ein gutes Zeichen, wenn der Kanzler uns da recht gibt, dass da nichts für spricht. Und deswegen müssen wir ja auch alles tun, dass diese 120 Milliarden Euro Folgekosten nicht auftreten. Das wäre unfair gegenüber der jungen Generation. Das bezweifelt fast keiner mehr. Und insofern ist es jetzt unsere Aufgabe, die Kosten wieder rauszubekommen.
Gleichzeitig hat der Kanzler aber auch zu verstehen gegeben, dass er diesem Gesetzespaket in der jetzigen Form, also mit diesen Folgekosten, guten Gewissens zustimmen will und wird.
Ja, das stimmt, aber er hat ja auch schon im Kabinett zugestimmt. Also insofern ist da keine so neue Sachlage. Wir hatten natürlich ehrlicherweise schon auf anderes gehofft, insofern, als dass er ja vor kurzem noch gesagt hat, ich sehe den Punkt und ich werde mich persönlich drum kümmern. Aber wie dem auch sei, es ist insofern keine neue Sachlage, als er dem Gesetzentwurf ja schon mal zugestimmt hat. Und insofern ist es jetzt einfach Sache des Parlaments und da gehört das Gesetz ja auch hin.
Das ist richtig, aber er hat jetzt keine Signale gesetzt, wie eben in den vergangenen Wochen, dass er sich dafür einsetzen will, dass er sich bei der SPD für Veränderungen stark machen will.
Das stimmt. Der Kanzler hat aber gesagt, dass die 120 Milliarden Euro Folgekosten über den Koalitionsvertrag hinaus am Ende des Tages nie auftreten werden, weil die Rentenkommission, die bald eingesetzt wird, so eine Arbeit macht, die dann von der Koalition so schnell umgesetzt wird, dass sie am Ende des Tages gar nicht auftreten, aufgrund einer Rentenreform. Und deswegen sehe ich auch überhaupt keinen Anlass. Also erstmal bei der Analyse unterstütze ich den Kanzler. Das finde ich gut, wenn man die Ambition hat, dass die Rentenkommission schnell Vorschläge macht, dass das Parlament das dann schnell umsetzt. Aber deswegen gibt es ja auch überhaupt keinen Anlass, diese Folgekosten jetzt überhaupt erst verbindlich zu beschließen, wenn sie hinterher gar nicht anfallen. Und insofern ist das, glaube ich, ein gemeinsamer Weg, den man da gehen muss.
Wie widersinnig ist dieses Argument? Sie sprechen es ja schon an, dass der Kanzler einerseits sagt, er wird diesem Paket jetzt zustimmen, um dann aber gleich vorwegzunehmen, dass es ja eine Kommission geben soll, die das Ganze wieder rückgängig macht. Ist das glaubwürdige Politik?
Ich will nur zwei Punkte des Kanzlers hervorheben. Einmal auf der inhaltlichen Seite erhält von diesen Folgekosten nichts. Und das zweite Argument, diese Folgekosten werden nie anfallen, weil die Rentenkommission gute Arbeit macht, weil das Kabinett das dann beschließen wird. Und wie gesagt, ich glaube, ein Weg, der dann sinnvoll ist, ist, diese Folgekosten erst gar nicht verbindlich festzulegen. Und diesen Weg muss man dann auch gemeinsam gehen. Aber ich will nochmal sagen, am Ende des Tages, das Kabinett hat das beschlossen. Das ist jetzt auch nicht gestern passiert, sondern schon vor Wochen, sogar vor Monaten. Im August war es, glaube ich, Anfang August. Und der Ball liegt jetzt im Parlament und da gehört der Ball auch hin.
Nach allem, was ich von Mitgliedern der jungen Gruppe, aber auch so aus der jungen Union generell höre, ist das aber kein Kuhhandel, auf den man sich einlassen will. Also, dass man dem Paket jetzt zustimmt, in der Hoffnung, dass eine Kommission dann eben diese Folgekosten doch noch stoppt. Wie geht's weiter?
Ich stelle mir natürlich da folgende Frage und deswegen kann ich die junge Gruppe da sehr gut verstehen, die Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir die Folgekosten jetzt verbindlich beschließen, dann ist natürlich, sage ich mal, etwas unwahrscheinlich, dass die SPD in einem Dreivierteljahr, nachdem die Rentenkommission getagt hat und sagt, die Folgekosten müssen wieder raus, dass die SPD dann zustimmt. Da kann man, glaube ich, verständigerweise ein Fragezeichen hintermachen, hinter der Argumentation. Und ein Punkt, den wir, glaube ich, nochmal sehen müssen in der Union insgesamt, ist das Infrastrukturpaket, 500 Milliarden aufgenommen. Es gibt verschiedene Studien, die sagen, da wird ein nicht allzu kleiner Teil von Zweck entfremdet. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass man, wenn man Neuverschuldung macht, dass man das immer mit einer Reform verbindet, die den Misszustand beendet, weswegen man überhaupt die Schulden macht. Also es ist immer, Ich will gar nicht jetzt sozusagen fundamental gegen jede Art von Verschuldung sprechen. Nur wenn man dazu sozusagen genötigt wird aufgrund der Staatsfinanzen, dann muss man immer auch mit Reformen dagegen arbeiten, warum es so weit gekommen ist. Und einfach nur Neuverschuldung, das ist der falsche Weg übrigens. Das ist der Grund, warum Frankreich in den 10er-Jahren Schritt für Schritt für Schritt am Ende des Tages in die totale Staatsverschuldung geschlittert ist. Und da kommen sie jetzt seit, ich würde mal sagen, mehreren Jahren nicht mehr heraus und sind schlicht und ergreifend nicht mehr in der Lage, einen Haushalt aufzustellen. Und das darf in Deutschland nicht passieren. Soweit sind wir auch noch nicht, das will ich fairerweise dazu sagen. Aber ich sehe schon gewisse Alarmsignale und Warnzeichen und die sollten wir, glaube ich, sehr ernst nehmen.
Aber nochmal nachgefragt mit Blick aufs Parlament. Ich hatte so den Eindruck, dass die junge Gruppe definitiv gestärkt aus diesem Deutschlandtag herausgeht. Insofern, dass sie in ihrer Position unterstützt wird, dass das Gesetzespaket in der aktuellen Form eben mit den Folgekosten von 120 Milliarden nach 2031, dass das so nicht kommen kann. Und das ist nach wie vor die Position.
Das ist nach wie vor die Position der jungen Gruppe. Und ich würde ehrlicherweise auch sagen, dass wir natürlich in den letzten Wochen auch Gespräche geführt haben. Wir haben vor 4 Wochen unseren Beschluss veröffentlicht, vor ungefähr 4 Wochen. Haben natürlich viele Gespräche geführt, weil es natürlich auch eine große Diskussion ist, auch mit anderen Fraktionsteilen. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass viele Teile der Fraktion sagen, naja, wir tragen hier viele oder wir müssen viele Kröten schlucken im Bereich der Rentenpolitik. Das tragen wir alles mit, das tragt auch ihr mit als junge Gruppe. Aber über den Koalitionsvertrag hinaus schulden wir der SPD schlicht und ergreifend keine 120 Milliarden Euro, von denen übrigens auch niemand weiß, wie die finanziert werden sollen. Und die Debatte über die Finanzierung findet nur deshalb nicht statt, weil das ja alles erst in der nächsten Legislatur fällig wird. Also ehrlicherweise, das ist nicht generationengerecht.
Der Widerstand schien ja in den vergangenen Wochen eher größer zu werden, insofern, dass sich auch andere Fraktionsmitglieder angeschlossen haben, das Vorhaben der jungen Gruppe unterstützen. Haben Sie den Eindruck, dass die Fraktionsspitze und auch die Parteispitze in Form von Friedrich Merz verstanden haben, wie ernst die Lage ist und dass die junge Union wirklich bereit ist, mit Nein zu stimmen und dieses Gesetzespaket zu blockieren, wenn es keinen Kompromiss gibt?
Also da müssen Sie Jens Spahn und Friedrich Merz fragen, wobei ich direkt sagen möchte, dass Jens Spahn in seiner Rede schon darauf hingewiesen hat, wie schwierig die Situation ist. Und ich möchte schon nochmal sagen, dass Markus Söder wiederum gesagt hat, dass das Signal hier klar verstanden worden ist und dass man deswegen mit der SPD nochmal redet. Aber wie gesagt, selbst wenn es auf Koalitionsausschussebene beispielsweise nicht mehr gelingen sollte, der Ball liegt gerade im Parlament und es ist doch klar, dass wir jetzt in einem parlamentarischen Verfahren sind.
Markus Söder hat gesagt, es muss noch mal Gespräche geben, hat dafür auch Applaus bekommen. Merz hingegen hat das nicht getan. Hätten Sie sich das vom Kanzler gewünscht?
Ja, natürlich. Da will ich ja gar keinen Hehl draus machen. Natürlich hätte ich mir gewünscht, wenn der Kanzler sagt, wir müssen noch mal mit der SPD Gespräche führen, weil er es ja selber vor wenigen Wochen so gesagt hat. Und zwar nachdem wir den Beschluss der jungen Gruppe veröffentlicht haben. Aber wie dem auch sei, am Ende des Tages ist für uns wichtig, dass der Kanzler unsere inhaltlichen Bedenken teilt, indem er uns zustimmt, dass er nämlich von diesen Folgekosten über den Koalitionsvertrag hinaus
aber keine Folgen daraus zieht.
Gar nichts hält, ja, aber er hält davon gar nichts. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch immer eine Frage, wie steht man inhaltlich und was setzt man dann um? Und dass man in der Koalition Kompromisse schließen muss, stellt ja niemand in Frage. Dass man schmerzhafte Kompromisse schließen muss, dass man auch die ein oder andere Kröte schlucken muss. Aber dafür ist ja der Koalitionsvertrag da, dass man da Grenzen zieht. Und die Grenze ist jetzt mit 120 Milliarden Euro im Gesetzentwurf von Frau Baas deutlich überschritten.
Merz hat der Jungen Union vorgeworfen, zumindest indirekt nicht konstruktiv zu sein, insofern, dass sie sich jetzt aktiv und konstruktiv einbringen solle und nicht nur sagen solle, was nicht geht. Wie sehr hat sie das geschmerzt, gerade vor dem Hintergrund, dass die junge Gruppe im Bundestag ja durchaus viele Vorschläge gemacht hat, viele interne Gespräche geführt hat in den vergangenen Wochen und auch Kompromisslinien aufgezeigt hat?
Es geht nicht darum, ob ich da Schmerz empfinde und nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern es geht um die Sache. Und da haben wir, glaube ich, gute Argumente vorgetragen, warum das nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt ist. Und ich glaube, insgesamt, das hat Markus Söder beispielsweise nochmal besonders hervorgehoben, aber auch Jens Spahn und auch Thorsten Frey haben uns dafür gelobt, dass wir hier konstruktiv mitarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch in Ordnung.
haben nicht alle so gesehen. Ich habe viele Gespräche mit Delegierten geführt, die da durchaus sehr wütend über diesen Vorwurf waren und den auch als komplett unberechtigt wahrgenommen haben. Wie tief ist denn jetzt der Riss zwischen dieser einstmals sehr innigen Bindung Friedrich Merz und Junge Union?
Wir haben natürlich vor allen Dingen festgestellt, dass der Kanzler die inhaltlichen Bedenken teilt. Und jetzt ist die Frage, wie entscheiden wir? Ich will aber schon sagen, dass am Ende des Tages natürlich das frei gewählte Abgeordnete sind. Ich finde das ein bisschen kurios, dass Lars Klingbeil irgendwelche Rentenmachtwörter spricht. Ich meine, am Ende des Tages kann er nicht als Minister irgendwelche Gesetze beschließen. Das sind eben Abgeordnete und die Abgeordneten wollen auch überzeugt werden davon, dass es richtig ist. Und jedenfalls ist es heute oder ist es an diesem Wochenende bei diesem Deutschlandtag nicht gelungen, die Abgeordneten davon zu überzeugen, diese 120 Milliarden zu beschließen. Und deswegen wird sich an der Positionierung auch wenig ändern.
Das heißt, Ihre Botschaft an den Vizekanzler Lars Klingbeil ist, die Parlamentarier entscheiden nicht sein Basta.
Die Botschaft ist, dass natürlich der Deutsche Bundestag der Gesetzgeber ist. Und daran will ja auch Lars Klingbeil hoffentlich nichts ändern.
Vielen Dank, Herr Winkel.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß niemand besser als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Sie weiß, was in dieser Woche auf dem Börsenparkett los ist. Also, ab nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo Gabor. Ja, die neue Börsenwoche wird wieder spannend. Alle Blicke richten sich auf Nvidia, was am Mittwoch seine neuen Quartalszahlen vorlegt. Der Chipkonzern hat mit seinem KI-Boom die Kurse an der Wall Street ja regelrecht angeschoben. Jetzt sind die Erwartungen natürlich gigantisch. Investoren schauen ganz genau hin, ob Nvidia das enorme Wachstumstempo halten kann oder ob eine erste Abkühlung droht, nachdem zuletzt ja auch Skepsis über hohe Bewertungen und Investitionskosten aufkam. Außerdem gibt es die Quartalszahlen von großen Einzelhändlern wie Walmart, Home Depot und Target. Die gelten ja als wichtiger Gradmesser für die Kaufkraft der US-Verbraucher. Gerade nach einem eher schwachen Sommer und angesichts des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts könnten ihre Prognosen deutliche Impulse für den Gesamtmarkt geben. Wichtiger als alle Unternehmensbilanzen ist in dieser Woche aber auch die Rückkehr der Wirtschaftszahlen. Nach dem Ende des längsten Shutdowns der US-Geschichte gibt es am Donnerstag zum ersten Mal wieder offizielle Arbeitsmarktdaten. Der lang erwartete Jobbericht für September wird die Märkte definitiv bewegen und Hinweise geben, wie robust Konsum und Konjunktur über die letzten Wochen tatsächlich geblieben sind, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die World Cheese Awards zum ersten Mal in ihrer 37-jährigen Geschichte in der Schweiz stattgefunden haben. Tja, man denkt doch, diese World Cheese Awards, die finden dort jedes Jahr statt. Die Schweiz ist für mich das Käseland. Vielleicht neben Frankreich noch. In der neuen Festhalle in Bern, da trafen sich die Käser. So heißen Menschen, die Käse herstellen. Und diese Käser kamen aus 46 Ländern, um ihre besonderen Käsesorten zu präsentieren. Vom Weichkäse aus Frankreich bis zum schimmelgereiften Ziegenweichkäse aus Spanien war wirklich alles dabei. Doch nicht nur die traditionellen Käseländer waren vertreten. Zum ersten Mal traten auch Wettbewerber aus den neuen Teilnehmerregionen an, aus Afghanistan, waren Käser vertreten und dann auch aus Panama. Insgesamt wurden über 5200 Käsesorten eingereicht, eine riesige Menge, insbesondere auch für die Jury. Also arbeiteten rund 250 freiwillige Käseexperten in Teams und jedes Jurymitglied durfte in etwa 80 Käsesorten verkosten. Doch am Ende setzte sich ein ganz besonderer Gruyère aus der Bergkäserei Vorderfultingen, das ist südlich von Bern, durch. Dieser über 18 Monate gereifte Schweizer Käse von Pius Hitz wurde zum Weltmeisterkäse gekürt. Der Creme de la Creme der Käsewelt. Ein köstlicher Heimsieg für die Schweiz, würde ich sagen. Glückwunsch!
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Elton Johns erstes Live-Album nur wegen der Verbreitung von Raubkopien entstanden ist. Ursprünglich war nur ein Auftritt beim Radiosender geplant in New York City.
Hey, what's happening back there? Oh yeah? Okay, man. Thank you. This is Dave Herman and we're at the A&R Studios in New York City for an evening of entertainment. We have perhaps 100, 125 people in the studio to enjoy it here. Would you welcome very warmly those of you at home, those of you here, Mr. Elton John.
Am heutigen Datum, im Jahr 1970, versammelten sich 100 geladene Gäste, um eine exklusive Show des damals noch international eher unbekannten Musikers Elton John zu erleben. Die Liste der Songs jenes Abends zeigt seine enorme musikalische Vielfalt. Ein breites Spektrum, grandiose Klavierstücke, genauso wie eine mitreißende Bühnenpräsenz und die Fähigkeit, auch Songs berühmter Künstler, damals noch berühmter als er, wie von den Rolling Stones, neu zu interpretieren. Mit seinem Honky Tonk Woman Cover, aber auch Songs wie Take Me to the Pilot und 60 Years On kamen die Stücke für sein erstes offizielles Live-Album zusammen. Unter den Gästen waren aber, tja, ich würde sagen, ein paar Schlitzohren, Raubkopierer, die heimlich Aufnahmen machten, welche sie dann nach dem Konzert in den Umlauf brachten. Als Reaktion darauf veröffentlichte Elton John seine eigene Aufnahme und benannte das Album schlicht nach dem Datum des Auftritts, 17-11-17. Das Ganze stellte sich als kluge Entscheidung heraus, denn mit diesem Album gelang Elton John die weltweite Bekanntheit. Ein Meilenstein seiner Karriere, dem viele, viele Meilensteine folgen sollte, und der Beginn war es auf jeden Fall seines Triumphzugs als Live-Performer und Superstar. Also feiern wir heute doch 55 Jahre Elton John als Live-Performer mit dem beliebtesten Track von seinem ersten Live-Album Take Me to the Pilot. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.